erstmal, glaube ich, ist wichtig, sich selber zu sagen, und ich sehe das so, dass KI einfach eine fundamentale Basistechnologie ist, die letztlich sämtliche Industrien und sämtliche Kundengrößen letztlich verändern wird. Wir haben ja gerade hier in Deutschland und auch in Europa einen massiven Fachkräftemangel. Ich würde so weit gehen, dass in verschiedenen Industrien es in 10 Jahren oder schon in 5 Jahren ohne KI gar nicht mehr gehen wird, ist vielleicht ja, die KI, dieses automatisierte Erstellen von Software durch maschinelles Lernen, ist das nicht vielleicht sowas Ähnliches wie das Drucken von Chips, nur für Software, nicht für Hardware, sondern für Software? Und stehen wir nicht am Anfang eines neuen, wie immer das dann heißen mag, Murschengesetzes für Software?
Herzlich willkommen im Impulsgeber-Mittelstand-Podcast von Haufe X360. Mein Name ist Oliver Gewald und wir sprechen hier einmal im Monat darüber, was im Mittelstand von morgen wichtig sein wird. Heute ist Christian Becker zu Gast. Christian ist Technology Lead bei Microsoft in Deutschland und sorgt mit seinem Team dafür, dass Neuerungen nicht nur entwickelt werden, sondern auch auf den Markt kommen. Das heißt natürlich auch, dass er viel mit KI arbeitet und genau darüber haben wir heute gesprochen. Ich wollte erfahren, wie ein Experte wie Christian KI nutzt, ob er manchmal Angst vor der Zukunft mit künstlicher Intelligenz hat und wie der Mittelstand künftig von KI profitieren kann. Natürlich haben wir auch viel über seinen Job bei Microsoft gesprochen. Ich wollte wissen, wie Neuerungen in so einem Weltkonzern entwickelt werden und letztendlich beim Kunden ankommen. Das alles und noch ganz viel mehr erfahrt ihr heute im Impulsgeber Mittelstand Podcast. Wann hat dich KI das letzte Mal überrascht?
Also es überrascht mich eigentlich jeden Tag. Ich glaube, die große Überraschung für die Gesamtindustrie war natürlich, als ChatGPT auf dem Markt rauskam. Ja, also dieser Quantensprung, der war sehr signifikant. Aber ich hatte mich mit dem Thema, ja, und damals hat man vielleicht nicht über KI gesprochen, sondern eher vielleicht über neuronale Netze, schon relativ lange beschäftigt. Und für mich sind neuronale Netze und KI eigentlich ja der nächste Schritt in der Industrialisierung der Softwareentwicklung, weil es ist Software, die sich durch maschinelles Lernen, ich sage jetzt mal ein bisschen platt, selbst schreibt. Und das fand ich schon immer spannend.
Das klingt für mich ein bisschen so, als hätte dich die Entwicklung von ChatGPT gar nicht überrascht, sondern als hättest du es kommen sehen.
Naja, wir haben bei mir im Team schon immer auch mit den Vorgängerversionen von ChatGPT gearbeitet und wussten daher, dass da wirklich was Signifikantes gerade passiert. Aber als dann ChatGPT rauskam und innerhalb von wenigen Tagen ja in Richtung von 100 Millionen Nutzern gegangen ist, ich glaube, das hat jeden überrascht.
Kannst du überhaupt noch was Neues lernen oder dazulernen im Bereich technologische Entwicklung oder KI?
Ja, aber so immer. Und das ist auch, ich glaube, es gibt keinen, ja, und kann es auch gar nicht geben, weil es inzwischen so breit und auch so schnell ist, der alles weiß. Ja, und ich glaube, es ist auch ja, vom Anspruch ganz wichtig, immer offen zu sein und zu sagen, was kann ich denn noch lernen und was weiß ich denn alles noch nicht? Und sich von anderen Leuten deren Ideen zu holen. Ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dieses Constant Learning.
Das sind ja ganz gute Voraussetzungen für deinen Job. Das muss ich jetzt mal kurz erklären. Du bist Technology Lead bei Microsoft Deutschland. Und wir sprechen heute viel über KI. Das habe ich schon so ein bisschen antizipiert. Und deshalb habe ich doch einfach mal die KI gefragt, was du so machst. Ist auch witzig zu sagen,
die
KI.
Da bin ich jetzt
gespannt. Du leitest die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen in Deutschland, um innovative Technologien wie KI auf den Markt zu bringen. Hat das denn die KI richtig erklärt?
Das hat die KI fast richtig erklärt. Ich habe allerdings vor etwa 3 Wochen meine Position innerhalb von Microsoft verändert und bin jetzt mit meinem Team nicht mehr für die Partner zuständig, sondern für die Großkunden. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also es ist richtig.
Ja.
Aber die Daten der KI, und ich weiß natürlich auch nicht, wann du gefragt hast, vielleicht ist es auch schon 3 Wochen her, da war es noch ganz richtig.
Tatsächlich ist es dann schon veraltet gewesen.
Genau, das heißt, es war in dem Fall schon veraltet. Er zeigt sehr schön, KI braucht gute Daten, hochqualitative Daten. Sonst kommen vielleicht auch sehr plausibel klingende, aber am Ende falsche Ergebnisse raus.
Nichts geändert hat sich aber trotzdem, glaube ich, an der These, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass ihr euch um Innovation und neue Entdeckungen kümmert. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, absolut, denn das ist ja das große Versprechen dieser Technologien, ja, dass sie relevante Innovationen für die Menschen und für die, sag mal, fürs Geschäft bringt. Ja, also ich bin Technologiefan, auch bekennender Technologiefan, aber mir ist immer wichtig zu verstehen, was tut denn die Technologie eigentlich für die Menschen? Mhm. Ja, Technologie ist ja kein Selbstzweck, sondern Technologie muss ja irgendeinen Wert für uns haben, einen positiven Beitrag.
Welchen Wert hat Technologie für dich?
Technologie ist für mich ja eine ganz, ganz wichtige Komponente meines Lebens, weil es mir einfach viele Dinge ermöglicht, die ich sonst nicht erleben könnte.
Du hast gerade vorab off-camera gesagt, dass du schon immer neugierig warst.
Genau.
Und schon immer gerne Dinge verstanden hast. Wie geht's dir denn, wenn jetzt was Neues im Haus bei euch an erste Menschen ausgespielt wird? Weckt es in dir dann erstmal so ein Gefühl von, boah, verstehe ich jetzt erstmal im ersten Schritt, wirkt es auf mich noch abstrakt, muss ich mich reinarbeiten, habe ich Lust drauf? Oder macht dir das auch manchmal vielleicht sogar ein bisschen Angst?
Also ich bin erstmal ein positiver Mensch. Ich sehe immer eigentlich erstmal die Chancen. Ich kann aber auch sehr gut verstehen, dass gerade diese Geschwindigkeit manchen Leuten Angst und Sorgen macht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das ernst zu nehmen. Ja, denn natürlich reden wir über große Umwälzungen. Ja, die Technologien haben riesige Potenziale, aber sie werden auch ja, signifikante Veränderungen bedeuten. Ja, wir werden Jobs verändern, neue Jobs schaffen. Andere Jobs werden so nicht mehr nötig sein. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Fragezeichen. Also das ist, glaube ich, wichtig, da die Menschen auch mit zu begleiten. Ja, denn am Ende, ja, die Menschen setzen Technologien ein, denen sie vertrauen. Und wenn da kein ja, gewisses Vertrauen ist und nur Angst, dann wird es nicht funktionieren.
Lass uns diese großen Fragezeichen mal noch kurz hinten anstellen und dieses erste große Fragezeichen mit der Produktentwicklung noch klären. Wie gehst du denn vor, um dir diese neuen Technologien zu erschließen oder die Neuerungen, die entwickelt werden? Ich denke mal, dass irgendwann landet es ja dann natürlich dann auch bei dir und du siehst es das erste Mal. Wie gehst du da vor?
Genau, also erstmal ist wichtig, dass die Menge der Neuerungen so groß ist, dass eine einzelne Person die gar nicht mehr sinnvoll verarbeiten kann. Ja, das heißt, um damit umgehen zu können, ist es absolut essentiell, ein gutes Netzwerk zu haben. Und sich die Meinungen ja auch von anderen einzuholen und darüber genau diese Skalierung zu schaffen. Ja, in der Vergangenheit war ja gerade bei Technikern oft so der individuelle Hero, der alles wusste. Ja, Wissen ist Macht, sag ich mal. Mhm. Ja, sehr, sehr erfolgreich. Das funktioniert in der neuen Zeit einfach nicht mehr, weil die Technologien sind so breit und die benötigte Tiefe ist so groß, dass man das nur über ein Netzwerk von Experten letztlich abdecken kann. Das heißt, auf einmal sind Leute gefragt, die ihr Wissen teilen, die ein gutes Netzwerk haben und auch wissen, wo sie fragen können. Ja, das ist also aus meiner Sicht eine riesen kulturelle Transformation. Und so gehe ich das mit meinem Team an, dass wir uns quasi überlegen, wer ist Experte für was und wer schaut sich welche Neuerungen an. Und dann aber auch ganz wichtig, sicherzustellen, dass die Leute wissen, wenn es eine Frage zum Thema XY gibt, den sie selber nicht beantworten können, auf wen sie dann zugehen können.
Mhm. Über wie viele Neuerungen sprechen wir da? Also was kommt da auf euch zu an Neuigkeiten, die ihr verarbeiten müsst und verstehen und entwickeln müsst?
Also wenn man sich so das Produktportfolio von Microsoft anschaut, ja, dann war es ja in der Vergangenheit so alle 3 Jahre eine große Version. Mhm. Ja, heute reden wir in der Cloud von eher Hunderten viel, viel kleineren Änderungen pro Tag, pro Woche, wenn man sich das Gesamtportfolio anschaut. Mhm. Also das ist schon ein signifikant anderes Arbeiten, also komplett anders.
Wie viel von den Neuerungen kommen eigentlich dann letztendlich an und wie viel werden verworfen? Also wir reden jetzt über 100, die, so wie ich das verstehe, ins Leben gerufen werden und dann auch wirklich live gehen. Wie viele schaffen es nicht?
Gut, ich habe dazu ehrlich gesagt keine Statistiken, aber das Vorgehen ist natürlich ganz klar, erstmal zu schauen, wie kommt es im Markt an, wie ist das Feedback der Kunden, wird es genutzt und dann wird daraufhin entschieden, wie macht man weiter. Und das Ziel ist natürlich, dass da ja, Fehlschläge und Enttäuschungen zu vermeiden. Ja, das heißt, die Denkweise ist eigentlich da zu sagen, nicht Fehler zu vermeiden, sondern die Fehler, wenn ich mal sagen darf, so klein zu machen, dass sie gar nicht mehr als Fehler wahrgenommen werden, sondern eher als ein produktives, kontinuierliches Lernen.
Jetzt ist es aber durchaus so, wenn Microsoft hätte auch schon Dinge eingeführt und danach wieder abgeschafft oder abgestellt.
Biegt ihr manchmal? Wie wahrscheinlich jede
Technologie. Wie genau, das soll jetzt gar nicht irgendwie eine Kritik an Microsoft sein, sondern es ist ja ein völlig normaler Prozess bei Entwicklung. Biegt ihr manchmal auch völlig, also ich lese daraus, ihr biegt manchmal natürlich auch völlig falsch ab und macht Fehler und lernt daraus. Gibt es da irgendwelche Projekte in der Vergangenheit, bei denen ihr euch vielleicht auch mal ganz ehrlich gesagt die Finger ein bisschen verbrannt habt?
Ja, absolut. Also ich meine, wenn man mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit schaut, da gab es ja durchaus Windows-Versionen, die jetzt nicht so ganz erfolgreich waren. Und ich glaube, daraus hat man gelernt. Ja, und das ist genau das, was ich gesagt habe, dass man eben nicht 2-3 Jahre ein Produkt entwickelt, ja, in, sagen wir mal, einem sehr kleinen Rahmen hält von Entwicklern und dann das erste Mal sich Feedback einholt. Ja, weil das ist ja das, was damals passiert ist. Das hat ja genau dann dazu geführt, eben diese Entwicklungsprozesse genau umzustellen.
Wenn wir gerade so sehr in der Vergangenheit sind, kannst du dich noch an den Moment erinnern, an dem du das erste Mal mit KI gearbeitet hast?
Gut, da ist natürlich die Frage, wie definiert man KI? Weil KI ist ja nicht scharf definiert. Ich versuche mal ein bisschen zurückzudenken. Wann habe ich das erste Mal mit KI gearbeitet? Gute Frage. Ich würde mal sagen, also ich habe in meinem Studium mit neuronalen Netzen gearbeitet. Das war natürlich von der Skalierung längst nicht zu vergleichen mit dem, wie es heute ist. Ja, das waren vielleicht dann mal 50 bis 100 simulierte Nervenzellen. Wenn wir das schon als KI definieren wollen, dann war das ja, in meinem Studium so um 1995 für mich persönlich.
Was hast du dir damals gedacht, als du das erste Mal diese Technologie benutzt hast?
Ja, ich fand, wie gesagt, ich fand das schon immer faszinierend. Ich habe gesagt, okay, wenn man das mal schafft, das wirklich größer zu skalieren, weil ich meine, was da ja getan wird, ist Prozesse, wie sie im menschlichen Gehirn ablaufen, letztlich mit Technik nachzubilden. Jetzt wissen wir alle, dass das menschliche Gehirn sowohl von der Zahl der Nervenzellen als auch von der Enge der Verschaltung, der Vermaschung, ja, eine ganz andere Größenordnung ist. Aber ich habe mich schon immer gefragt, wenn man das mal durch entsprechende Computer wirklich at scale machen kann, was man damals nur im ganz Kleinen machen konnte, was dann da rauskommt. Und das fand ich schon immer eine hochfaszinierende Fragestellung. Und das war auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, okay, das ist eine Technologie, die will ich verstehen und mit der will ich mich beschäftigen.
Daraus schließe ich, dass du auch heute, auch im privaten Bereich, offen gegenüber der Nutzung von KI bist. Und das ist ganz schön, weil ich möchte tatsächlich gerne mal einen KI-Tag mit Christian Becker verbringen.
Das ist gut. Wir können gerne mal vielleicht gestern nehmen.
Sehr gerne. Also die Frage sollte dahin gehen, wie und wann nutzt du KI in einem normalen Wochentag? Und dann lass uns doch gerne mal gestern nehmen und auch gerne so Einblicke in den privaten Christian Becker, was die KI-Nutzung angeht, geben,
genau,
wenn das möglich ist.
Also ich würde ein bisschen, da ich gestern relativ viel gearbeitet habe, fange ich vielleicht mal mit dem Teil an.
Ja, gerne.
Und dann, du weißt ja, ich bin dann abends zu euch gefahren, da habe ich dann natürlich KI sicherlich auch genutzt, um letztlich mein Navigationssystem im Auto zu benutzen. Aber sonst war mein Tag gestern eher beruflich geprägt, deswegen gehe ich damit mal los. Ich hatte natürlich gestern ein paar Termine, sowohl mit Kunden als auch mit Partnern, als auch mit meinem eigenen Team. Und ein KI-Tool, was mir da unheimlich weiterhilft, ist, dass ich inzwischen in der Lage bin, meine Online-Konferenzen zu transkribieren, zusammenfassen zu lassen und mir daraus eben auch Aktionspunkte generieren zu lassen. Und das geht für mich so weit, dass ich gestern vor den Terminen, wie ich das immer mache, dann auch meinen Co-Piloten gefragt habe, ob aus den vorigen Terminen noch Aktionsitems offen sind. Und das hat mir dann einfach erlaubt, in diesen Terminen ja, viel, viel besser vorbereitet und souveräner aufzutreten. Mhm. So, das war mal so der erste Teil. Dann hatte ich gestern einen Kundenbesuch größerer Natur und der war dann nachmittags und den habe ich vormittags noch vorbereitet. Und ein Thema, was ja gerade unheimlich viele Unternehmen umtreibt, ist, was sind die Auswirkungen von Zöllen, möglichen Digitalsteuern etc. pp. Und da habe ich ein Tool genutzt, ja, das ist ein sogenannter Rechercheagent, der es mir erlaubt, solche Fragen zu stellen und zu sagen, erstell mir mal ein Dossier, wo untersucht wird, wie Zölle auf eine gewisse Industrie in dem Fall sich auswirken würden und auf einen speziellen Kunden innerhalb dieser Industrie. Das war natürlich dann der Kunde, der mich später besucht hat. Und da kam dann eine wirklich sehr, sehr gute Bewertung raus, teilweise sogar mit ja, ein paar Simulationen, basierend auf historischen Zolländerungen, ja, die natürlich jetzt nicht so volatil und ich sag mal erratisch waren wie im Moment. Aber das hat mich wirklich inspiriert und ich habe verschiedene von diesen Ideen dann in meinem Kundentermin verwendet und das kam sehr, sehr gut an. So, und das Dritte, was ich gestern dann noch gemacht habe, ich leite ja ein technisches Team, mhm, und da nutzen wir die Produkte von Microsoft natürlich auch immer gerne mal, um für Kunden in Piloten oder Demos zu machen und da wird gerne auch immer mal ein bisschen Software entwickelt. Ja, das ist dann keine ja, professionelle Produktentwicklung, ja, wie das jetzt Microsoft im Hauptquartier macht oder ihr hier bei der Haufe, sondern das ist dann eher so ein bisschen Glue-Code, um eine Demo zusammenzubauen. Und da setze ich immer sehr gerne den, oder auch mein Team, den GitHub Copilot ein, weil er mir einfach erlaubt, mich auf das zu fokussieren, was mir als Entwickler Spaß macht. Ja, und das ist ja wirklich tolle Probleme zu lösen und tolle Prozesse abzubilden und weniger langweilige Dinge zu tun, wie zum Beispiel ja, Fehlerbehandlungscode etc. zu schreiben. Und ja, das habe ich dann abends nochmal gemacht, nochmal eine Demo von meinem Team gereviewt zusammen, haben wir uns angeschaut und noch ein bisschen optimiert. Und da hat uns der GitHub Copilot nochmal richtig, richtig weitergebracht. Das war so mein Tag gestern. Und dann, wie gesagt, privat auch verschiedene Sachen, ja, Navigationssystem. Habe natürlich auch noch ein paar Fragen dann zu Freiburg gestellt, als es dann im Auto langweilig wurde. Habe ich mir noch ein bisschen erklären lassen, okay, wie viele Einwohner hat in Freiburg so und wie sieht der Industriestandort hier aus, etc.
Jetzt bist du wahrscheinlich besser informiert als ich über die Stadt.
Ich weiß zum Beispiel, wie viele Einwohner sie hat, ganz genau. Weißt du das?
Ich kann mich jetzt nur blamieren. Ich glaube, es waren um die 350.000.
Ja, nicht ganz.
Nein. Also, war ich nah dran?
Gut, nicht so ganz. Okay, gut. Hast etwas überschätzt, aber man müsste die KI-Antwort natürlich auch nochmal validieren.
Ja, dann müsste ich aber, glaube ich, auch einfach nochmal nachholen, was meine eigene Stadt angeht.
Genau.
Wenn ich jetzt das Ganze höre, wo du überall KI nutzt und wie viel Zeit vor allem KI erspart. Gregor Schmalzried, der in der ARD den KI-Podcast betreibt, der beschreibt die KI gerne als Praktikanten. Was ist KI denn dann für dich? Ist es ein Praktikant oder ist es vielleicht sogar mehr?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der beste Praktikant, Praktikantin, die ich je hatte. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist schon ein ganz spannender Gedanke, mal in diese Richtung ein bisschen einen Ausflug zu machen und zu sagen, was passiert denn in der Zukunft, wenn vielleicht menschliche Mitarbeiter oder Mitarbeitende KI-Mitarbeiter anfangen zu führen? Das ist ja so das, in die Richtung, in die diese Frage am Ende geht. Und ich hatte vorhin ja dieses Beispiel mit diesem Rechercheagenten gebracht, wo ich dann mal untersuchen habe lassen, wie die Auswirkung von Zöllen sein könnte. Und das fühlt sich tatsächlich schon ein bisschen so an wie ein Praktikant. Ja, ich habe also diese Aufgabe gegeben, habe gesagt, okay, nimm mal die Industrie XY und wenn es da jetzt Zölle geben würde oder Digitalsteuern von der EU, was wären dann die Auswirkungen und bewerte das mal und was würde das für diesen Kunden heißen? Und dann kamen tatsächlich Rückfragen, ja, im Sinne von, ja, Christian, was soll ich denn da machen? Soll ich da Statistiken mit reinmachen? Soll ich vielleicht auf alte Daten mal gucken und versuchen, das zu extrapolieren? Welchen Teil des Geschäfts des Kunden soll ich denn anschauen? Und das fühlt sich schon ein bisschen so an, wie wenn ich letztlich einem Kollegen bitte was zu erledigen. Der Frag fängt ja dann auch zu sagen, hey Christian, wie meinst du das? Soll ich das so machen oder lieber so? Und das fühlt sich schon so an. Und ich glaube, wir sollten uns auf eine Welt vorbereiten, wo sowas passieren wird. Ja, dass wir im Unternehmen über menschliche Mitarbeiter, KI-Mitarbeiter, Agenten, wie immer das man dann nennt, letztlich nachdenken werden.
Hast du vor dieser Entwicklung nicht manchmal selbst, also du hast vorhin gesagt, du bist ein grundlegend positiver Mensch, allerdings öffnet es bei mir immer gleich so ein bisschen Ängste. Was ist, wenn sich diese Rollen irgendwann tauschen, dass wir der Praktikant der KI werden? Das geht jetzt schon sehr tief. Nur KI-Entwicklung schreitet ja so extrem rasant voran und ich sehe diesen Rollentausch durchaus möglich. Du auch?
Also bevor ich da dazu komme, vielleicht nochmal ein kurzes Beispiel. Also es gibt tatsächlich schon Unternehmen, die sowas auch einsetzen. Also wir bei Microsoft tun sowas. Es gibt aber auch hier im deutschen Markt ein Startup, der ist im Bereich Ausbildung unterwegs. Und diese Firma hat für sich entschieden, dass sie nie mehr als 7 menschliche Mitarbeiter haben wird. Und den Rest letztlich über KI-Mitarbeiter löst. Haben aktuell 25, 30 KI-Mitarbeiter mit diesen 7 menschlichen Leitern. Und das ist schon sehr, sehr interessant, wenn man sich die Geschäftszahlen da anschaut. Was ist so der durchschnittliche Umsatz pro menschlichen Mitarbeiter? Mhm. Und das vergleicht mit so klassischen Unternehmen, die in der Ausbildungsbranche tätig sind. Dann sind das sehr, sehr interessante und beeindruckende Zahlen. Also was ich damit sagen will, dieser Schritt passiert tatsächlich schon heute. Der zweite Teil deiner Frage war ja, wie kann sich das weiterentwickeln? Und ich meine, da gibt es ja einen riesen Streit dazu und riesige Unterschiede, was jetzt in Richtung KI passieren wird. Ja, ich glaube halt, dass es sehr wichtig ist, eine vernünftige, balancierte Sicht zwischen Chancen und Risiken zu sehen. Ja, also das Thema Responsible AI, wie wir es bei Microsoft nennen, verantwortungsvolle Nutzung, ist sehr, sehr wichtig, da klare Standards zu haben. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir gerade in Europa und auch in Deutschland da eine mehr gesellschaftliche Diskussion haben, was wir eigentlich mit KI machen wollen und auch was wir nicht machen wollen. Weil ich glaube, es ist sehr klar, dass es Anwendungsfälle von KI gibt, die heute möglich sind. Social Scoring, Gesichtserkennung etc. pp. Die wir definitiv oder die ich zumindest nicht möchte und die nicht mit meinen Werten vereinbar wären. Und ich glaube, diese Diskussion haben wir leider hier viel zu wenig.
Glaubst du, das lässt sich überhaupt noch verhindern? Weil die Technologie, die gibt's und jetzt hat vielleicht nicht jeder den gleichen ethischen und moralischen Standard auf dieser Welt?
Das ist eine valide Frage. Es gibt ja die Aussage, alles, was technisch machbar ist, wird auch irgendwann gemacht. Mhm. Gibt es ja auch in anderen Technologiebereichen, Biotechnologie, gibt es ja genügend Beispiele dafür. Ich glaube halt trotzdem, dass es sehr wichtig ist, genau diese Diskussion zu haben, sich diese Standards festzulegen, weil vielleicht jemand anderes sich nicht daran hält, sollte man nicht selber und wir hier in Europa und in Deutschland uns diese Diskussion sollten wir führen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das in einer vernünftigen Balance zwischen Chancen und Risiken tun. Weil wenn wir am Ende, sage ich mal, die sicherste KI der Welt haben, die aber keiner nutzt, weil sie nicht nutzbar ist, dann haben wir leider auch nichts gewonnen.
Ja. Du hast gerade von KI-Mitarbeitern gesprochen. Da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil ich bin ehrlich, ich verstehe nicht ganz, was KI-Mitarbeiter denn im Endeffekt sein sollen. Lass uns mal praktisch drauf rumdenken und das vielleicht an einem Beispiel irgendwie uns erschließen und den Hörerinnen und Hörern erschließen. Wie könnte ich denn jetzt in meinem Job hier als Podcast-Moderator, Podcast-Redakteur einen KI-Mitarbeiter nutzen?
Naja, also jetzt überlegen wir doch mal. Ich meine, du machst ja oder ihr macht ja tolle Podcasts zu aktuellen Technologiethemen. So, und jetzt würde ich mir vorstellen, dass ihr ja sicherlich regelmäßig irgendwie schaut, was passiert so in der Technologiebranche. Ja, was sagt die Firma Microsoft, was sagen unsere Marktbegleiter, was gibt es für Anwendungsfälle, was sind die deutschen Unternehmen, was machen die Universitäten etc. So, und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass du zukünftig einen KI-Recherche-Mitarbeiter hast, der das für dich macht und dir jeden Morgen zusammengefasst, relevant auf den Tisch legt, mit Ideen, was in dem nächsten Podcast drin sein könnte, wen man einladen könnte. Ja, das könnte zum Beispiel so ein Mitarbeiter sein. Dann könnte man das weiterdenken. Man könnte sagen, diese Ideen gehen bei einem zweiten rein, einem zweiten KI-Mitarbeiter, der dann anfängt, daraus schon mal Content zu generieren, ein Skript zu machen, ja, der von dir natürlich angeleitet ist, ja, dass er euren Formaten muss er dann kennen und den Folgen, eure Werte, ja, was da drin sein soll, wie das gestaltet sein soll. Könnte sich dann überlegen, dass es dann einen Dritten gibt, der vielleicht die Multimedia-Assets dafür erzeugt. Da ist ja KI inzwischen auch sehr gut. Also Dinge wie Bilder, meinetwegen Logos, kleine Videos. Da hat sich ja inzwischen auch unheimlich viel getan. Ja, und dann könnte man einen haben, der das Ganze noch orchestriert und vielleicht dir vorlegt. Du gibst dann nochmal Feedback, sagst, oh, schon ganz gut, aber hier nochmal ein bisschen darauf eingehen, das da vielleicht noch ein bisschen kürzen, mach das mal anders. Ja, dann guckst du dir das nochmal an, sagst du, okay, ist okay. Und dann gibt es jemanden, der das automatisch ausspielt, LinkedIn, Spotify etc. pp. Und da kannst du eigentlich mittelfristig mit einer Person, einer menschlichen Person, das komplett machen.
Wie wichtig ist diese menschliche Person dann überhaupt noch?
Ich finde, dass die essentiell ist, weil die menschliche Person definiert ja letztlich, was passieren soll und steuert die KI und überwacht die KI. Was wir nicht tun sollten, ist, dass du die KI einfach laufen lässt und dann unmotiviert, also ich glaube auch nicht, dass die Firma Haufe das wollte, die Firma Microsoft wollte es sicher nicht.
Ja.
Ja, wir haben es einmal gemacht, war ein großer Fehler, vor vielen Jahren aus Versehen, dass das unmotiviert und unredaktionell überwacht letztlich ins Internet geht.
Mhm. Ja. Wie entscheidest du denn, ob du jetzt für eine bestimmte Aufgabe KI benutzt oder nicht? Gibt es überhaupt noch Aufgaben, für die du keine KI benutzt?
Ja, gibt es. Und für mich, und es ist für alle Menschen so, ist das ein ganz großes Umdenken. Also ich erwische mich immer wieder dabei, und das Wort erwischen jetzt bitte nicht falsch verstehen, dass ich eine Aufgabe mache, beispielsweise irgendwas in eine Excel-Datei reinbauen oder irgendwas, wo ich hinterher eigentlich denke, warum habe ich denn das jetzt eigentlich selbst gemacht? Das hätte auch die KI machen können. Ja. Ja, also das ist durchaus, was mir passiert. Und was ich auch bei Kunden und auch bei meinen Kollegen oft sehe, dass es eher so ist, dass man halt einfach das so macht, wie man es immer gemacht hat und erst hinterher manchmal drüber nachdenkt und sagt, hey, da hätte ich jetzt eigentlich die KI auch machen können. Und es passiert auch manchmal, dass zum Beispiel ein Kollege sagt, hey, du, was du gerade gemacht hast, das hättest du aber auch automatisiert machen können. Sag ich, ja, stimmt. Ja, also das ist eher das Thema.
Ja, also okay, es gibt nicht irgendwie Aufgaben, bei denen du per se weißt, die muss ich selber machen.
Also es gibt Aufgaben, da sage ich ganz klar, die will ich selber machen. Mhm. Ja, also wenn ich zum Beispiel Gespräche mit meinen Mitarbeitenden, Stichwort okay, ja. Zum Beispiel Entwicklungsgespräche. Natürlich könnte ich da eine KI zu Hilfe ziehen, aber das ist ja das, was ich als zentrale, meine persönliche Aufgabe definiere, mit meinen Mitarbeitern eine vernünftige Entwicklungsplanung zu machen, Feedbackgespräche etc. pp. Mhm. Ja, das wäre zum Beispiel was, wo ich sage, da nutze ich definitiv keine KI. Ich weiß, dass es andere Leute gibt, die das vielleicht anders sehen. Aber das ist was, da wollte ich keine KI einsetzen. Als ein Beispiel mal.
Nervt dich KI manchmal?
Ja, natürlich nervt mich KI auch manchmal. Ja, weil manchmal gibt man eine Aufgabe rein und dann kommt was nicht das raus, was man erwartet. Ich stelle dann aber oft fest, dass es eigentlich doch eher an mir lag, weil ich Annahmen gemacht habe, was die KI oder der Algorithmus vielleicht weiß, was so gar nicht gestimmt hat. Und ich finde, man kann da sehr viel über Mitarbeiterführung auch lernen, weil es im menschlichen Bereich ja oft ähnlich ist. Ja, man bittet jemanden, was zu tun. Und man denkt, man hat das klar formuliert und dann kommt was zurück, was man eigentlich so nicht erwartet hat. Und man stellt eigentlich fest, man hat gar nicht klar genug die Erwartungshaltung definiert. Also ich finde, da kann man eine ganze Menge lernen. Ja, auch wieder, wie man mit Menschen oder wie man untereinander umgeht.
Eine weitere Sache von KI, die mich immer wieder umtreibt, ist die Gefahr, dass alles generisch aussieht. Also wir reden ja davon, dass immer mehr Branchen KI benutzen. Wir haben jetzt gerade auch über unsere Branche gesprochen oder über meine Branche, wie ich zum Beispiel als Podcast-Redakteur ganz viel KI-generierten Content erstellen könnte. Besteht dann aber nicht die Gefahr, wenn alles aus einer KI, irgendwann alles aus einer KI kommt, dass alles gleich aussieht, dass alles nach künstlicher Intelligenz und künstlicher Erzeugung aussieht?
Ja, und du hast jetzt gerade ein Wort gesagt, nach künstlicher Erzeugung aussieht. Also ich und auch wir bei Microsoft finden es extrem wichtig, dass KI-generierter Content sehr klar als solcher gekennzeichnet ist. Mhm. Dass jetzt Texte, Videos, Audio etc. sind. Also das ist mal das Erste, was ich vorausschicken möchte. Das Zweite ist, natürlich gibt es ein Thema, und das geht schon los bei der Erstellung der KI-Algorithmen. Die KI-Algorithmen lernen ja im großen Stil bei der Erstellung bisher von menschlichen Texten. Wenn jetzt immer mehr Texte im Internet oder auch Bilder und Videos KI-generiert sind, dann lernt die zukünftige Version der KI von der vorigen Version der KI. Und das ist ein Punkt, der möglicherweise, ist gerade ein Gegenstand ziemlich aktiver Forschung, möglicherweise oder wahrscheinlich dazu führen wird oder dazu führen kann, dass die Qualität der zukünftigen Modelle schlechter wird. Mhm. Ja, deswegen ist es auch da sehr wichtig und da passiert ja gerade auch sehr viel, dass man sozusagen dieses automatisierte Training nochmal mit einem Nachtrainieren der Modelle mit menschlichem Feedback, sogenannten Reinforcement Learning, dann letztlich kombiniert und auf diese Weise die Qualität der Algorithmen tatsächlich weiter steigern kann. Mhm. Das heißt, die kurze Antwort, nochmal zusammengefasst, ist ja, das Risiko besteht und es wird neue Herangehensweisen erfordern und man sollte dieses Thema sich gut anschauen.
Du hast gerade gesagt, da wird viel dran geforscht. Also an KI wird ja generell gerade in einer unglaublichen Geschwindigkeit geforscht. Man erkennt es ja zum Beispiel aber auch gerade, was wir gerade gesagt haben, an ChatGPT-5 gerade ganz gut. Also wir nehmen Mitte August auf, da ist gerade die große Diskussion, dass ChatGPT-5 nach Einführung zu empathielos sei und auch eine Deutschlandkarte nicht richtig zeichnen könnte. Wenn die Folge rauskommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass sich diese Diskussion erledigt hat. Wie geht ihr im Team damit um, dass es alles extrem schnell passiert und dass sich alles so extrem schnell wandelt?
Also ist eine große Herausforderung, auf die, glaube ich, keiner eine komplette Antwort hat. Ich kann ein paar Herangehensweisen einfach mal teilen. Das erste ist letztlich die Zusammenarbeit im Team, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, wie ich vorhin schon gesagt habe, und da letztlich an die Informationen rankommt, weil man einfach selber gar nicht mehr in der Lage ist, das komplett zu verstehen und aktuell zu bleiben. Das zweite ist eine viel, viel engere Verbindung der Leute untereinander zu unserer Produktentwicklung. Ja, da den Schulterschluss zu ziehen und nicht zu warten, bis ein Feature rauskommt, sondern idealerweise vorher schon zu wissen, in welche Richtung geht das. Und das ist durchaus eine Herausforderung auch für unsere Produktentwicklung. Ja, weil da natürlich ganz viele Leute weltweit kommen und wissen, wie geht es denn weiter. Das erfordert dann neue Formate, Communities etc. pp. Ein dritter Punkt, der ein großes Thema ist, die Features wachsen ja sehr schnell. Tendenziell gibt es aber auch eine sehr starke Deflation der Preise. Ja, das heißt, was heute noch X kostet im Umfeld KI, kostet ein paar Monate später nur noch X halbe. Mhm. Das führt dazu, dass zum Beispiel Kunden auch bezüglich ihrer Business Cases ganz anders vorgehen müssen. Weil wenn man meinetwegen ein Einführungsprojekt macht, was vielleicht 6 Monate oder ein Jahr dauert, dann hat sich ja möglicherweise die Ökonomie komplett verändert. Und was heute vielleicht noch nicht wirtschaftlich darstellbar ist, aber dann, wenn es live geht, sehr wohl wirtschaftlich darstellbar. Ja, das heißt, man muss sich da auch überlegen, wie bringe ich sowas in die Business Cases rein, weil wenn ich da klassisch einen Business Case rechnen würde, würde man gar nicht anfangen, das zu entwickeln, weil man sagt, das lohnt sich nicht.
Wie schafft ihr es, diese Veränderung schon in die Entwicklung einzupreisen? Weil dann laufe ich halt auch total Gefahr, in der Entwicklung von einem veralteten Wissensstand auszugehen und der ist bei Launch schon, auch wenn ich in noch so kleinen Schritten arbeite, überholt.
Genau, also das Risiko ist da, ja, die letztlich irgendwie von rechts unerwartet überholt zu werden. Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, sich dessen bewusst zu sein und zu sagen, ja, das kann passieren. Und sich dann zu überlegen, was für Strategien habe ich denn, um das möglichst zu minimieren. Ja, und dann kommen und greifen genau solche Themen, eng an der Produktentwicklung dran sein, sich zu überlegen, was könnte denn passieren, ja, einen Plan B zu haben. Ja, ich sage immer gerne, der Plan B sollte nicht sein, dass der Plan A funktioniert. Ja, und das ist eigentlich, glaube ich, mal das Wichtigste, sich dessen gegenwärtig zu sein. Und sich auch zu überlegen, was wäre denn die Alternative, wenn man es nicht tut? Ja, denn dann ist ja natürlich das sehr große Risiko, dass es jemand anders dann tut und man letztlich die Innovationskraft verliert. Was natürlich positiv ist, dass grundsätzlich der Zugang zu den Technologien natürlich viel, viel einfacher möglich ist. Weil früher KI, das war ja eigentlich nur was für große Unternehmen. Und jetzt durch so Themen wie Cloud-Technologien, ich glaube, dass das auch eine große Chance gerade für den Mittelstand ist, ist es ja mit minimalsten Anfangsinvestitionen für jeden zugänglich. Ja, das heißt, ich muss gar nicht mehr erstmal Tausende oder Hunderttausende in KI-Hardware oder in Data-Scientisten investieren, sondern ich kann die Technologien ja sehr, sehr leicht nutzen. Ja, also das ist was, was da natürlich hilft. Und die finanziellen Risiken wieder massiv nach unten bringt.
Lass uns mal im Mittelstand bleiben. Also wir haben vorhin gehört, wie du es schaffst, up-to-date zu bleiben. Das ist ein sehr schwieriger Prozess, weil sich eben so viel verändert. Jetzt bin ich Unternehmerin oder Unternehmer, führe mein Unternehmen so gut, wie es geht, versuche alle Fronten gleichzeitig irgendwie zu bespielen. Wie schaffe ich es denn da noch, bei der KI-Entwicklung und bei der Technologieentwicklung am Ball zu bleiben und wirklich auch am Puls der Zeit zu sein?
Genau, also erstmal glaube ich, ist wichtig, sich selber zu sagen, und ich sehe das so, dass KI einfach eine fundamentale Basistechnologie ist, die letztlich sämtliche Industrien und sämtliche Kundengrößen letztlich verändern wird. Das heißt, nichts zu tun ist aus meiner Sicht keine Option. So, dann glaube ich, ist wichtig, sich zu überlegen, was möchte ich denn selbst tun mit KI? Und was kaufe ich vielleicht auch einfach ein? Ja, jetzt bin ich vielleicht ein Mittelstandskunde. Kann man sich überlegen, will ich zum Beispiel so eine Meeting-Zusammenfassung, die mir vielleicht tatsächlich weiterhilft? Ja, will und muss ich sowas selbst entwickeln? Ja, oder eine Prozessoptimierung etc. Oder kann ich sowas nicht vielleicht auch einfach einkaufen? Mhm. So, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, sich zu überlegen, make or buy. Und sich dann sehr klar festzulegen, wo kann ich KI wirklich einsetzen, dass es vielleicht in meinem Kerngeschäft mir einen Wettbewerbsvorteil bringt. Ja, und das wäre dann, glaube ich, was, wo es absolut gerechtfertigt ist, da selbst reinzugehen. Aber sonst habe ich natürlich bei solchen Anwendungsfällen, wie ich es jetzt vorhin skizziert habe, ja auch immer die Möglichkeit, mir fertige Produkte, und ich meine, da macht ihr ja von Haufe auch einiges, ja, wir von Microsoft machen da eine ganze Menge, andere Marktbegleiter auch, das kann ich mir natürlich auch einkaufen.
Die Entscheidung make or buy kann ich aber natürlich erst treffen, wenn ich weiß, was überhaupt alles geht. Und da möchte ich gerne nochmal reingehen. Wie gibt es da für dich Informationsmedien oder vielleicht ist es sogar auch selbst eine KI, die man benutzen sollte, um zu verstehen, was überhaupt alles möglich ist? Weil da müssen wir ansetzen. Ich glaube, da ist einfach noch sehr viel Nachholbedarf bei jedem Menschen, der sich nicht gerade tagtäglich in seinem Beruf mit KI auseinandersetzt. Es geht mir ja selbst so, dass ich gerne eigentlich mir irgendwann mal so einen KI-Agenten aufbauen würde, der mir sagt, hey, schau mal, das gibt es Neues auf dem KI-Markt. Wie können das Unternehmer machen?
Also ich glaube, es ist wie üblich eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also ich glaube, es wichtig ist, die Technologien selbst zu benutzen. Ich meine, die sind ja sehr, sehr leicht nutzbar und einfach mal Dinge zu machen, wie meinetwegen eine Ferienplanung etc. pp. Das ist, glaube ich, das Erste, dass man es selbst für sich auf die Agenda nehmen sollte. Dann finde ich, dass es eher ein Übermaß an Informationen gibt. Ja, es gibt aber durchaus auch ja, sehr, sehr interessante, aus meiner Sicht interessante, ich sage jetzt keine Namen, Bildungsanbieter, die KI wirklich auch sehr hands-on vermitteln. Ja, das finde ich wichtig, da jetzt weniger theoretisch ranzugehen, sondern sehr praktisch, dass man die Technologien erleben kann und auch sieht, was bringen sie mir im Unternehmen. Ja, da gibt es wirklich auch im deutschen Markt sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Anbieter. Und dann ist mir immer noch wichtig, dass Technologie nur ein ganz kleiner Teil ist. Der wesentlich größere und wichtigere Teil aus meiner Sicht ist so das ganze Thema Change Management. Wie nehme ich eigentlich meine Mitarbeitenden mit? Und das ist gar nicht so sehr jetzt ein KI-Thema, das ist mehr Thema, wie transformiere ich die Kultur im Unternehmen? Und auch da kann man sich wirklich sehr gut professionelle Hilfe holen. Es ist auf jeden Fall essentiell, weil also wenn ich so meine Kunden Revue passieren lasse, mit denen ich so zu tun habe im deutschen Markt, die es geschafft haben, KI wirklich gut zu landen, dann sind das die, wo die Unternehmensführung das vorgelebt hat. Ja, da, wo die Unternehmensführung gesagt hat, oh, KI ist super wichtig, es aber selbst nicht gemacht hat, da ist das typischerweise auch nicht gelandet.
Wie bewertest du denn, wie groß das ist, was wir gerade erleben? Ist das die Einführung von Social Media 2.0? Ist es sowas wie der Buchdruck oder ist es doch viel kleiner?
Also ich glaube, dass es was Großes ist. Das ist jetzt natürlich eine persönliche Meinung, ja, also in Richtung Buchdruck. Oder ich vergleiche es eigentlich auch ganz gerne mit den integrierten Schaltungen und den Chips. Ja, es gab ja mal eine Zeit, da hat man die Schaltungen letztlich aus einzelnen Bauelementen zusammengelötet. Transistoren, Widerstände, Kondensatoren etc. pp. Ihr habt da draußen ja noch so einen schönen alten Fernseher in eurem Museum
stehen. Ein Röhrenfernseher steht hier genau. Im Vorraum, ja. So.
Und was dann ja passiert ist, dass man irgendwann verstanden hat, wie man diese elektronischen Schaltungen drucken kann. Ja? Also Technologie war ja dann die Photolithografie und das war ja so der Beginn der integrierten Schaltungen und der Chips. Und das hat ja was ausgelöst am Ende, was, glaube ich, viele unter dem Mooreschen Gesetz kennen. Ja, ich erkläre es kurz für alle. Mooresches Gesetz ist benannt nach einem der Gründer der Firma Intel, dem großen Chiphersteller. Und der hat damals, als so die ersten Chips von Intel rauskamen, gesagt, er geht davon aus, dass wir so ungefähr alle 1,5 bis 2 Jahre eine Verdoppelung der Fähigkeiten der Chips, der Rechenfähigkeiten der Chips sehen, bei ungefähr gleichem Preispunkt. Und wenn man sich mal Revue passieren lässt, so die letzten Jahrzehnte, dann war es ja eigentlich dieses empirische Mooresche Gesetz, was die Technologiebranche angetrieben hat. Ohne das Mooresche Gesetz würden wir jetzt hier nicht sitzen. Da wird es die Firma Haufe nicht geben, da wird es die Firma Microsoft nicht geben. Mhm. Und ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen wollen, weil du hattest ja nach Größe gefragt, ist vielleicht ja, die KI, dieses automatisierte Erstellen von Software durch maschinelles Lernen, ist das nicht vielleicht sowas Ähnliches wie das Drucken von Chips? Nur für Software, nicht für Hardware, sondern für Software. Und stehen wir nicht am Anfang eines neuen, wie immer das dann heißen mag, Mooreschen Gesetzes für Software? Mhm. Ja, wo vielleicht die Fähigkeiten, und da gibt es schon erste Anzeichen dazu, sich nicht alle 1,5 bis 2 Jahre verdoppeln, sondern vielleicht eher alle 8 bis 10 bis 12 Monate. Und das wäre mal die These, die ich in den Raum reinstellen würde. Und ich glaube, dass das so ist. Und deswegen glaube ich, dass das mindestens so groß ist wie das Thema Chips, integrierte Schaltungen etc.
Wir wissen jetzt also, dass Unternehmer, wenn wir diese Größe kennen, oder Unternehmerinnen und Unternehmer, sich unbedingt mit KI auseinandersetzen müssen, um wettbewerbsfähig zu sein und vor allem in Zukunft zu bleiben. Was sollte ich denn als Unternehmerin oder Unternehmer nicht tun in Bezug auf KI?
Gut, was sollte ich nicht tun? A, es zu ignorieren. Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist vernünftigen Dialog, ja, der Chancen und Risiken, sag mal, gut ausgewogen hat. Ja. Wir haben ja durchaus die Tendenz in Deutschland zu sagen, oh, alles zu riskant, sollte man lieber nicht machen. Ja, das wären, glaube ich, die zwei wichtigsten Punkte, die ich sagen würde, die man auf keinen Fall machen sollte.
Welche Entwicklung beobachtest du denn gerade, wenn wir gerade jetzt mal im Bereich KI bleiben, die für dich besonders interessant sind?
Also was ich sehr spannend finde, ist die sogenannten multimodalen Algorithmen. Da muss ich jetzt kurz ausholen. Wir haben ja momentan viele Algorithmen, die fantastisch zum Beispiel Texte verstehen oder generieren können oder die toll Bilder generieren können oder Videos verstehen. Wenn man das jetzt mal mit einem Mensch vergleicht, wäre das ja so wie ein Mensch, der hören und sprechen kann beispielsweise, aber nicht sehen kann. Mhm. Und das Spannende ist ja eigentlich genau, wenn wir die Welt verstehen wollen, dass wir viele Sinne haben und nicht nur einen. Und das ist so ein Trend, den ich gerade sehr, den ich sehr spannend finde, dass es auf einmal Algorithmen gibt, die eben nicht nur Text verstehen können, sondern eben auch Text und Bilder. Und das erlaubt natürlich diesem Algorithmus ein ganz anderes Verständnis unserer Welt zu bekommen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Trend und sehr, sehr fundamentaler Trend.
Wie kann der Mittelstand davon profitieren?
Naja, der Mittelstand kann da, finde ich, relativ einfach von profitieren, weil da gilt wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Früher war KI was für Großunternehmen, musste massiv investieren. Ja, inzwischen, wenn so ein neuer Algorithmus rauskommt, den kann ich ja mit minimalsten Anfangsinvestitionen direkt nutzen. Ja, diese Demokratisierung von KI. Und das finde ich unheimlich spannend. Das ist aus meiner Sicht eine riesige Chance für den Mittelstand.
Ich würde gerne zum Abschluss, würde ich gerne noch mal eine Frage stellen, die ich auch der KI gestellt habe.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar steigen wir jetzt mal gemeinsam in eine Zeitkapsel. Das habe ich auch der KI gesagt, dass wir 10 Jahre in die Zukunft reisen. Einen genauen Prompt kann ich jetzt leider nicht mehr liefern. Ich glaube, da würde ich mich auch blamieren, deswegen lassen wir das lieber. Wie sieht denn der Arbeitsalltag im deutschen Mittelstand in 10 Jahren aus? Die KI sagt, und das muss ich ablesen, die KI wird im Jahr 2025 in mittelständischen Unternehmen sämtliche Geschäftsprozesse durchdringen und optimieren. Die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine wird Routineaufgaben reduzieren, Entscheidungsprozesse verbessern und neue Wertschöpfung schaffen. Damit sichern KMU ihre Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit in einem zunehmend digitalisierten, globalisierten Markt. So entstehen zum Beispiel personalisierte Kundenerlebnisse, die auf KI-gestützter Auswertung von Kundendaten basieren. KI-generierte Chatbots und Sprachassistenten übernehmen große Teile des Kundenkontakts. Also zusammengefasst, wir haben neue Wertschöpfung, Routineaufgaben werden von Maschinen übernommen. Es entsteht mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Innovationskraft und generell hat KI überall so ein bisschen die Finger im Spiel. Wenn ich jetzt Christian Becker in die gleiche Zeitkapsel stecke, was sagt Christian Becker?
Also ich glaube, was die KI da gesagt hat, ist grundsätzlich richtig, aber es ist natürlich relativ high level. Christian Becker würde nochmal auf das zurückreferenzieren, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir als Menschen mit diesem exponentiellen Wachstum, was gerade passiert, nicht umgehen können. Können menschliche Gehirne einfach nicht gut fassen. Ja, das gilt für dich, für mich, es gilt für uns alle. Ja, das heißt, es ist nicht möglich, aus meiner Sicht, wirklich gut vorherzusagen, was genau in 10 Jahren passiert. Dafür nochmal ein kurzer Gedanke. Menschen tendieren ja dazu, zu überschätzen, was so in 1-2 Jahren geht und zu unterschätzen, was in 10 Jahren geht. Ja, also das wäre ein Gedanke, den Christian Becker nochmal mitgeben würde. Dann würde mir noch ein wichtiger Punkt auf jeden Fall fehlen. Wir haben ja gerade hier in Deutschland und auch in Europa einen massiven Fachkräftemangel. Ich würde so weit gehen, und da gibt es ja auch wirklich Zahlen, Daten und Fakten dazu, dass in verschiedenen Industrien es in 10 Jahren oder schon in 5 Jahren ohne KI gar nicht mehr gehen wird. Ja, da gehört auch zum Beispiel der deutsche öffentliche Dienst dazu, einfach weil so viele Leute in den Altersruhestand gehen werden, ja, dass es ohne KI gar nicht mehr gehen wird. Also dieser Punkt, glaube ich, ist noch wichtig, gerade also für Mittelstand, aber auch für die gesamte Industrie, dass KI aus meiner Sicht, gerade beim Thema Fachkräftemangel, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger, positiver Faktor ist.
Wir blicken also positiv auf das Jahr 2035?
Also das würde ich mir wünschen, ja, weil also A, bin ich generell ein positiver Mensch, aber ich bin auch jemand, der sagt, wir müssen dran arbeiten, damit es wirklich einen positiven Impact hat, die Technologie. Ja, und wir sollten nicht darauf vertrauen, dass das einfach so passiert. Und das ist harte Arbeit, ja, für alle von uns und eine riesige gesellschaftliche Aufgabe, die wir angehen müssen.
Dann bin ich sehr gespannt, wie ihr bei Microsoft weiter dran arbeitet. Und ich bin sehr gespannt, wer im Jahr 2035 Recht haben wird und wie es im Jahr 2035 aussieht. Vielleicht stelle ich mir mit Hilfe der KI mal einen Timer auf heute in 10 Jahren. Christian, danke, dass du heute da warst. Das hat sehr viel aufgemacht. Ich glaube, ich habe auch ganz viel zu verarbeiten nach dieser Folge, weil, wie du gerade gesagt hast, für das menschliche Gehirn sehr schwer vorstellbar, was da alles auf uns zukommt. Aber das hat einen sehr schönen Einblick gegeben, wo die Reise hingeht, sowohl für uns, aber auch für den gesamten Mittelstand. Danke, dass du heute da warst. War ein sehr schönes Gespräch.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung und ja, danke für die tolle Moderation.
Das war Christian Becker im Impulsgeber Mittelstand-Podcast von Haufe X360. Wir haben heute erfahren, wie ein Weltkonzern wie Microsoft technologische Neuerungen entwickelt und auf den Markt bringt und wie der deutsche Mittelstand künftig von KI profitieren wird. Aber was macht das eigentlich mit uns, mit der Arbeitswelt? Darüber sprechen wir nächste Folge, denn dann ist Sarah Maria Rödlisberger zu Gast. Sie beschäftigt sich mit den sozioökonomischen Folgen von KI. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr nicht nur diesen Podcast abonnieren, sondern auch Haufe X360 bei Instagram folgen. Dort gibt's alle Insights zu unserem Podcast, aber auch alles weitere rund um den deutschen Mittelstand. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig.